Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Lars Sebastian, ich muss euch heute gratulieren, insbesondere dir, Sebastian. Du bist ja leidenschaftlicher Goldinvestor, 20% Goldquote in deinem Gesamtportfolio. Wahnsinn. Aber zu Recht, muss man sagen, zu Recht. Und deswegen auch herzlichen Glückwunsch, denn Gold hat ein neues Rekord hoch erreicht. Lars, du bist auch investiert und möglicherweise bin ich es auch. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir in der nächsten Woche etwas vertiefen können. In dieser Woche reden wir jetzt erstmal über einen ordentlichen Nackenschlag, den sich Kollege Lars Erichsen eingehandelt hat. Und zwar hat das auch etwas mit der letzten Episode zu tun. Wir werden euch auf jeden Fall gleich aufklären. Dann sprechen wir über eine Aktie, die ein sehr bekannter Hedgefondsmanager abgöttisch liebt, laut Sebastian zumindest. Dann sprechen wir über BlackRock. Haben die das Next Big Thing entdeckt? Fragezeichen. Unsere Hörerfrage kommt von Roy. Was halten wir von Jumia? Spricht man die so aus? Oder Jumia?
Jumia, Jumia, ja. Sitzen sogar in Berlin, könnte man sogar Jumia sagen.
Jumia.
Mach, wie du denkst.
Also Roy fragt, was halten wir von Jumia? Dann sprechen wir über ETF-Anbieter, die den europäischen Markt dominieren. Die Celsius Holding haben wir im Gepäck mit der Frage, ist das jetzt ein heißer Wert, ein heißer Stock und möglicherweise ein böses Omen, hat Sebastian ausgegraben, für die Märkte. Mal sehen, wie böse es ist. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchtet, dass wir mal ein Thema von euch behandeln, dann podcast@buy-the-dip.de. Ja, diesmal, ich habe es mir ja aufgeschrieben, deswegen, das war jetzt nicht aus dem Kopf, das habe ich abgelesen, also dafür muss man mich jetzt nicht feiern. Aber Applaus und so weiter nehme ich natürlich trotzdem sehr gerne entgegen.
Habe ich dich wieder mal überschätzt.
Ihr könnt gerne klatschen. Ja, wie immer. Ne? Also Erwartung hoch, nichts geliefert, wie immer. Also rein ins erste Thema. Da waren möglicherweise auch die Erwartungen bei einigen bei The Dip-Hörern in der letzten Woche relativ hoch. Und ja, Lars, ist nicht so gut gelaufen, oder?
Mit der Hugo Boss. Voll in die Punkt, Punkt, Punkt. Kann man nicht anders sagen. Yep.
Frisur.
Die Rede ist, weil wenn so nah dran, ja, wir sprechen ja häufig genug, haben wir darüber jubiliert, wie wunderbar sich Uranaktien und anderes wildes Zeug entwickelt hat, wenn innerhalb von einer Woche, nein, Tagen, eine Aktie, die hier besprochen wird, die ich als antizyklische Kaufchance mitgebracht habe, wenn die dann derart unter die Räder gerät, dann wollen wir das natürlich völlig transparent nochmal aufgreifen. Und ich könnte mir jetzt noch einen Strohhalm lassen. Die Rede ist übrigens, wer es nicht ahnt, die treuen Leser und Hörer, nee, Leser kann man wirklich noch nicht, wir haben noch kein By-the-Dip-Buch, also die Hörer und Seher, Boss-Aktie, davon spreche ich. Wenige Tage später gab es die Quartalszahlen. Die waren erwartet schlecht. Allerdings hat der Markt auf diese erwartet schlechten Zahlen nicht reagiert, wie er es häufig tut. Nämlich, okay, sie waren immerhin nicht schlechter als erwartet, also steigt der Markt. Nee, die Boss-Aktie ist abgeschmiert. Ich kann mir den kleinen Strohhalm lassen, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, habe ich gesagt, die Stop-Marke liegt, das sind ja dann immer bei längeren fristigen Positionen Tagesschlusskurse bei 35,80. Die haben wir noch nicht unterschritten. Wir sind aktuell, während wir gerade reden, hier bei 37,70, 80, irgendwas um den Dreh. Also ja, vielleicht können wir irgendwann vom Rising Star Boss sprechen, der es doch noch geschafft hat auf letzter Rille. Aber für den Moment mal war das natürlich alles andere als das, was ich erwartet habe. Und ich möchte nur ganz kurz meine Learnings mitbringen. Warum ganz kurz? Weil das eigentlich nicht dazu führt, dass sich bei mir irgendwelche Learnings einstellen. Das ist jetzt keine...
Bravo.
Ich habe alles richtig gemacht, ich habe nur Geld dabei verloren.
Die Arroganz des Altmeisters.
Nein. Also, die Frage, natürlich, die Auswahl, die war Grotte. So, Punkt. Die Auswahl läuft letztlich ja mehr oder weniger standardisiert ab und führt, wer den Beweis brauchte, nicht immer zum Erfolg. Was wir allerdings alle erwähnt haben, nicht nur ich, wenn Antizyklik, sollte das möglichst wenig, das sollte kein großer Depotanteil sein. Check, hat man erwähnt. Gibt es einen Stop? Jawohl, gibt es. Der Hardcore-Stop war unter dem letzten Tief. Da ist auch mein K.O.-Zertifikat ausgenockt worden. Guess what? Mit dem Totalverlust, weil Knockout und Stop waren in dem Fall gleich. Wir haben darüber gesprochen, dass es sich ganz klar um Antizyklik handelt. Und am Ende des Tages, und das wollte ich gerne noch mit reinbringen, kann man natürlich sagen, ja, so kurz vor den Quartalszahlen, macht das dann überhaupt Sinn? Und da kommt es für mich darauf an. Wenn ich für eine Position einen Zeithorizont habe von 1, 2, 3 Tagen und sage, ich möchte je nach Volatilität des Unternehmens 5 oder 10 oder 15% mitnehmen, ich habe also eine vermeintlich kurze Haltedauer, dann mache ich das natürlich nicht vor den Quartalszahlen, weil die Kurslücke mich auf dem falschen Fuß erwischen kann. Wenn ich eine Position über mehrere Monate hinweg halte, hat in diesem Fall nicht geklappt, dann gehe ich davon aus, dass die Quartalszahlen nun mal mit dazugehören. Und ganz viele Bewegungen, zum Beispiel bei Nvidia, hätte man mehr als 50% der gesamten Aufwärtsbewegungen verpasst, wenn man aus Sicherheitsgründen vor den Quartalszahlen immer rausgegangen wäre. Und das möchte ich gerne noch mit aufnehmen. Ich habe mich gefreut für all diejenigen, die unter der letzten Ausgabe geschrieben haben. Ich habe extra nochmal geguckt, Sonntag und Montagabend, eine ganze Menge skeptische Zuhörer und Zuschauer, die meinten, nö, Boss, auf gar keinen Fall. Das war gut. Das war eine richtige Entscheidung für den Moment. Die endgültige Abrechnung, die muss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Für den Moment ist es aber erstmal ein klarer Misserfolg. Und an eurem leichten Lächeln erkenne ich, ihr habt es auch eh nicht umgesetzt.
Nee, wirklich nicht. Aber ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, Boss leidet natürlich auch unter zurückhaltendem Konsum und hat jetzt eigentlich bestätigt, dass die ganze, nennen wir es mal, Transformation des Unternehmens einfach mehr Zeit benötigen wird, als man vorhin gedacht hat. Was aber, ich habe mir die Zahlen auch angeschaut, positiv war, wenn wir mal was rauslesen wollen, war der Free Cash Flow. Also der hat sich deutlich von 60 auf 143 Millionen Euro gesteigert. Und was Boss in Zukunft interessant machen könnte, wäre ja eine potenzielle Übernahme. Also ich weiß nicht, ob ihr mal reingeschaut habt, aber die britische Frasers Group ist also auch ein Retailer, Einzelhandler, Händler, so ein Konglomerat aus verschiedenen Bereichen. Die hatten vor 4 Wochen schon fast 14% der Anteile von Boss. Und ich könnte mir gut denken, dass sie natürlich so einen Ausverkauf nutzen, um mehr Anteile zu kaufen und vielleicht irgendwann mal Boss komplett schlucken. Also das nur mal als positive Lichtblicke für diejenigen, die bei Boss weiterhin dabei sind. Aber ich denke, man muss einfach mehr Zeit und mehr Geduld dem CEO geben, damit der ganze Plan umgesetzt werden kann. Also es wird länger dauern als 2025 oder danach.
Also ich schmiede jetzt mal ein bisschen Honig ums Maul, Lars. Ich meine es aber tatsächlich ernst. Ich finde, wir hatten ja in der letzten Ausgabe immer diesen Running Gag mit du bist Boss von Kollega. Und ehrlicherweise finde ich das jetzt auch tatsächlich einen richtigen Boss-Move, das sozusagen jetzt hier nochmal auf die Agenda zu packen und zu sagen, ja okay, also im Internet könnte man ja auch sagen, hey, das versendet sich halt einfach, also das weiß sowieso dann kein Schwein mehr irgendwie, also was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, aber das jetzt nochmal hier so auf die Agenda zu packen und zu sagen, hey, ja, ich lag verkehrt und das nötigt mir auf jeden Fall großen Respekt ab. Also Hut ab, finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das also auch das Publikum honorieren wird, weil viele, viele andere hätten da halt einfach nur ein bisschen Erde drüber gekippt und das so still und klammheimlich den so einen Shit-Move, der halt auch bei der aktiven Geldanlage mal mit dazugehört, dann beerdigt.
Also vielen Dank, ja, Timo. Ja,
sehr gerne. Ich meine es aber wirklich
so
ernst.
Ganz so soft gehen die sozialen Medien normalerweise mit Fehleinschätzungen nicht um, aber danke dafür.
Ja gut, also klar, da werden jetzt immer noch Leute irgendwie vielleicht ein bisschen hämisch kommentieren, aber ganz ehrlich, eine schweigende Mehrheit wird das honorieren. Und das ist, also ich meine, dafür sind wir ja Social Media erfahren genug, dass wir das also auch wissen und im Hinterkopf haben.
Lars, denkst du, wir sehen nochmal die Corona-Tiefs bei Boss?
Ich
denke, also, das wird einige interessieren.
Das Schlimmste wäre im Prinzip, nein, glaube ich nicht. Aber das Schlimmste wäre, wenn ich jetzt auf so ein Call dann auch noch hintersetze, ich finde sie aber eigentlich auch immer noch gut. Also ich finde sie ja nicht gut, sondern reif für, der Gedanke war ja ein Rebound, habe ich ja gesagt, in Richtung 50 bis 52 Euro. Das einzige Problem, was ich habe bei Boss ist, dass es eine ganze Reihe von anderen Aktien, vielleicht hier auch nochmal drüber sprechen, also zum Beispiel Schweizer Uhrenhersteller wie eine Swatch oder sowas, über die wir schon mal nachgedacht haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die eigentlich dran wären, insbesondere aus diesem Sektor. Ich denke auch an eine Burberry, wo man sagt, eigentlich zu günstig. Nur wenn es so viele Unternehmen gibt, dann versuche ich mir die nicht alle ins Depot zu legen, sondern sage, offensichtlich will der Markt die nicht. Aber wenn du mich so fragst, dann würde ich sagen, nee, wir sehen die Corona-Tiefs. Ich habe jetzt gerade eben schon 15 Sekunden später wieder vergessen. Also Corona-Tief war bei 19,30 Euro. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden vorher den Rebound sehen. Allerdings dann ohne mich als Anteilseigner.
Vielleicht auch ohne Bill Ackman, oder?
Sebastian. Sehr gute Überleitung. Ja, genau. Ich habe ja... passt doch. Ich hab ja Bill Ackman nochmal mitgebracht und wichtige Info für alle, die unseren Podcast schon länger kennen, länger hören. Wir hatten in der Folge am 2. Juni über Bill Ackman, also Hedgefondsgröße, Hedgefondsstar aus den USA gesprochen. Timo, du hattest letztes Mal dieses Thema dabei. Es hieß Bill Ackmans seltsame Lieblingsaktie. Und es ging um eine Restaurantkette in den USA, also Chipotle oder Chipotle teilweise genannt, ist gesundes mexikanisches Essen, auch mit dem Anspruch, regionale Produkte zu verarbeiten und einfach entgegenzutreten dem Fastfood-Hype, sondern zu ermöglichen für einen vernünftigen Preis gutes Essen, gerade für Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, einfach auf den Tisch zu bringen. Und Chipotle hatte seit IPO 2006 auch eine Monster-Performance von 6.000%. Bill Ackman ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, irgendwie 2014 oder 2015 mal eingestiegen, hat damit sehr, sehr viel Geld verdient, also auch ein paar Milliarden. Und wir hatten damals gesagt, die Aktie ist eigentlich nicht schlecht, das hat jetzt keiner, wenn ich es richtig erinnere, von uns im Depot. Aber die Aktie, wenn jemand sich mal den Chart anschaut, also die ist unglaublich spektakulär in den letzten Jahren gelaufen. Und aktuell ist die Aktie oder befindet sich in einer, ich würde nicht sagen Krise, aber in einer Korrektur, so um die 20% vom Hoch wurden abgegeben, weil es auf Social Media eine Art Shitstorm gibt. Also es geht so um die, ja, nennen wir es mal Shrinkflation, wie es der Amerikaner sagt. Also Chipotle wird beschuldigt, dass sie die Portionen kleiner gemacht hätten und den Preis gleichgelassen. Ich meine, das ist etwas, was viele Unternehmen in den letzten Jahren gemacht haben. Ich war jetzt noch nie bei Chipotle. Mag sein, mag nicht sein, aber das hat so aktuell einfach mal eine Korrektur ausgelöst. Aber wenn man das Unternehmen mal näher anschaut, dann ist es aktuell, kann man es kaufen für so ein KGV von 50 für 2024. Das ist schon super interessant, weil die Aktie relativ selten in den letzten fast 20 Jahren zu weniger als 50 erhältlich war. Aber wenn wir mal auf die prognostizierten Gewinne gehen, für 2025 werden wir ein KGV von 42 haben, für 2026 eins von 35. Also extremer Wachstumswert, den man aktuell in der Korrektur kaufen kann. Und auch der Free Cashflow wird sich also von 2020 bis 2026 versechsfacht haben, was die Fantasie reinbringt, dass Chipotle auch irgendwann eine Dividende bezahlen könnte, weil der Free Cashflow ja wieder für uns Aktionäre interessant wird. Oder Aktienrückkäufe oder was auch immer. Also ich muss auch sagen, wenn wir mal aufs EBIT kommen, und ich bin auch gleich fertig mit dem Zahlenreigen, da wird sich zwischen 23 und 26 wird sich das EBIT verdoppeln, wenn man den Prognostizierungen oder prognostizierten Zahlen Glauben schenken kann. Also ich muss sagen, das ist ein super spannendes Unternehmen, das ist ein tolles Unternehmen mit tollen Zahlen. Was jetzt, und dieser Beitrag ist es erstmal informatorisch, weil charttechnisch fällt Chipotle einfach stark. Aber wer damals gesagt hat Anfang Juni, das ist aber mal eine starke Aktie, die sollte ich mir mal anschauen, der sollte jetzt Chipotle auf die Watchlist setzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie nicht als Einzelwert. Ich bin so am Hadern, ob ich so eine Restaurantkette mal beimische. Die Zahlen gefallen mir extrem gut, aber ich warte jetzt erstmal, dass wir hier wirklich noch eine Bodenbildung sehen. Und muss dann jetzt mit mir klären, ob ich mir so eine Restaurantkette mal reinlege. Das wäre das erste Mal. Oder eher nicht. Aber ich bin begeistert von der Korrektur und den Zahlen, wie ihr merkt. Und deswegen werfe ich euch mal den Ball zu. Seht ihr das ähnlich? Seht ihr Chipotle als spannenden Wert? Oder eher momentan nicht?
Tja, wer uns nicht sieht, wir stimmen uns gerade ab, ohne dass wir uns abstimmen. Also dann steige ich mal ein. Ich muss sagen, ich habe noch nie gesundes mexikanisches Essen genossen. Ich wusste nicht mal, dass es gesundes mexikanisches Essen gibt. Was ich weiß, dass ich vor 6 Wochen beim Mexikaner war und noch 2 Wochen später gut davon hatte, weil mir das Zeug derart die Schnauze weggebrannt hat, dass ich, ich habe meine Zunge angeguckt und dachte, ich habe eine schwerwiegende Krankheit. Also, ich habe mich da an was herangetraut, was offensichtlich, ich war zu schwach für das Essen. Vielleicht ist es ja bei gesunden Essen von Mexikaner was anderes. Und von daher, die Aktie finde ich auch spannend. Das ist ja so ein Ding, es gibt ja so einige Unternehmen, wenn man sich die erfolgreichsten Unternehmen an der Börse letzten 10 Jahre anschaut, dann denkt man immer an die gleichen Namen. Aber dann sieht man ein paar Namen, unter anderem auch den, der mit dem man gar nicht rechnen würde. Und dann ist da noch so diese Constellation Brands, ist es, glaube ich, ne? Mhm. Die sind auch extrem gut gelaufen. Ich mach's kurz. Die Zahlen sind spannend, der Ausverkauf ist aber so deutlich und die Aktie ja immer noch nicht schreiend billig. Für mich wäre es interessant, wenn wir von hier aus nochmal 20% Abschlag bekämen. Also im Bereich 44 bis 46 Dollar, so in den Bereich. Da würde ich mich, glaube ich, trauen, mal eine kleine Position reinzulegen. Denn insgesamt ist ja das Zahlenwerk, also die offensichtlich ist Social Media das eine. Aber sofern wir jetzt nicht in den nächsten Quartalszahlen erkennen, dass daraus dann tatsächlich auch ein Käuferstreik resultiert ist, das ist total überzeugend. Und es ist vor allen Dingen ein wiederkehrendes Geschäft. Es ist auch etwas, wenn man solchen, in Anführungszeichen, Ketten, ja, Fastfood, ist es Fastfood? Weiß ich gar nicht.
Es hat eine andere Bezeichnung, die mir entfallen ist. Im letzten Podcast wusste ich es noch, aber es ist eine Art gesunden Fastfood mit Bowls und Regionalität, also etwas gehobener.
Casual, healthy, not so fast food.
Genau so.
Das war genau so was.
Fast slow food.
CHSS. Ja, nee, also 20% tiefer. Gerne. Aber momentan ist mir der Abverkauf zu steil. Und manchmal ist der Börse ja auch egal, ob das KGV mit 50 vielleicht berechtigt ist oder nicht. Sie sind noch nicht, ich habe mir auch, wahrscheinlich haben wir uns ähnliche Zahlen angesehen, es gab auch mal Bewertungsabschläge, die noch etwas größer waren. 2, wenn ich es richtig gesehen habe, in den letzten 5 Jahren. Und so einen würde ich dann gerne nutzen. Also quasi ein Extremwert zur Unterseite. Und das wäre so um die 45 Dollar herum aktuell gegeben.
Vielleicht schlagen wir dann beide zu.
55 Dollar sind sie aktuell.
Für aktive Anlage und dann ein paar Monate, sowas. Vielleicht ein paar Jahre drinbleiben oder wirklich als strategische Investition?
Das Wort strategisch verwende ich sehr häufig, weil es schlau klingt. Aber ich habe eigentlich keine, ich habe letztlich Spekulationen mit unterschiedlichem Zeithorizont und ich habe ein langfristiges Portfolio, was ich mehr oder weniger unangetastet lasse. Also es wäre eine aktive Position, die ich aber durchaus für mehrere Monate, gegebenenfalls auch 1-2 Jahre, wenn es gut läuft, hielte.
Und bei dir, Sebastian?
Ich sehe sie auch taktisch. Also ich sehe sie irgendwo zwischen 6 Monaten und 2, 3, 4, 5 Jahren bis zur Unendlichkeit. Also wenn die Aktie weiterhin so läuft in der Vergangenheit, dann würde ich sie wahrscheinlich nie verkaufen. Aber ich sehe sie jetzt nicht im langfristigen Dividendendepot. Hat aber auch sowas, weil ich jetzt eine Restaurantkette, ein bisschen harder, ob ich da Bock habe, langfristig reinzugehen. Aber ich, Chipotle, muss man sagen, die ist mir in den letzten Jahren auch durchgegangen und jetzt kann sich hier ein wunderbarer Einstieg ergeben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so lange warten würde wie Lars, dass ich sage, ich gebe dem nochmal 20%, aber aktuell muss man auch nichts tun, weil die Aktie eh weiterfällt. Also jetzt würde ich auch nicht unbedingt in das fallende Messer reingreifen. Mal gucken, wo wir enden. Aber es ist ein top spannender Wert, den du in dieser Juni-Folge, Timo, mal wieder oben auf die Agenda gesetzt hast, wo ich hatte die so nebenbei mitlaufen und wusste das von Bill Ackman, aber irgendwie bin ich nicht, wie man so schön sagt, ins Doing gekommen. Und jetzt ist er mir nämlich wieder aufgefallen vor kurzem, dachte ich, das muss ich mal das Update mitbringen.
Okay, also ich bin überhaupt nicht entschieden. Ich glaube, in der Tendenz wäre es eher nichts für mich, also weder als Satellitenportfolio-Position im Langfristdepot eher auch nicht, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir höchstwahrscheinlich nochmal irgendwann einen zweiten Inflationszyklus bekommen, dann wäre diese Aktie höchstwahrscheinlich auch ein bisschen schwächer, würde ich jetzt mal tippen. Obwohl, wenn man jetzt mal schaut, 2022, da hat die sich ja auch
ziemlich stark entwickelt. Also man muss sagen, Food und Beverage ist eigentlich kein klassischer Inflationsverlierer. Die starken Brands können sehr schnell ihre Preise anpassen. Und das hat ja auch so ein bisschen überrascht, wenn wir uns den amerikanischen Konsumenten angesehen haben. Allerdings gab es auch Lohnerhöhungen in einem Ausmaß wie selten in den USA. Also Löhne und Gehälter sind auch recht deutlich gestiegen. Aber von ihrem Essen und Trinken lassen die sich in der Regel genauso wenig von ihren Online-Services abbringen.
Ja, also ich sehe es auch gerade, dass es jetzt also vom Drawdown her 22 nicht so, also es ging schon abwärts, aber es war nicht brutal. Also da sind andere viel, viel stärker abgestraft worden. Aber ich würde trotzdem in der Tendenz sagen, dass da, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Preisniveau ist, dass da trotzdem Substitution stattfindet. Also ich würde sagen, in der Tendenz ist wahrscheinlich McDonald's der preisgünstigste und damit höchstwahrscheinlich also auch so ein Inflationsgewinner. Wenn alles andere irgendwie links und rechts ein bisschen teurer wird, dann ist McDonald's möglicherweise vom Preisniveau noch derjenige Player, wo die meisten Leute dann vielleicht hin ausweichen, wenn sie das Essen denn so mögen.
Aber
wobei von Chipotle zu McDonald's.
Genau. Ja, genau, das ist der Punkt.
Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie springt mich das trotzdem, also klar, die Aktie sieht geil aus, also machen wir uns nichts vor, aber irgendwie springt mich das trotzdem nicht an. Also KGV 50, 1,5 Milliarden Cashflow bei einer, was haben sie, 75 Milliarden Dollar Bewertung, glaube ich, ne? Oder? Ist doch so ungefähr. Marktwert 75 Milliarden, ja. Ah, ich weiß auch nicht, ich finde das schon heftig. Also ich finde es nicht so attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hey, ihr geht beide davon aus, dass die noch ein bisschen weiter runterkommt und insofern wäre das dann vielleicht zu einem anderen Preis nochmal etwas, wo man nochmal draufschauen kann.
Das ist also für dich nicht the next big thing.
Nee, ist es nicht. Ist es nicht und wahrscheinlich für Larry Fink auch nicht, denn der hat ja höchstwahrscheinlich was anderes im Blick. Sehr gute Überleitung, danke Sebastian. BlackRock hat Zahlen gebracht und die waren so ganz, ganz gut. Also das ist aber, glaube ich, auch nicht so richtig verwunderlich, denn die Indizes laufen ja sehr, sehr stark und ja, also wenn es da jetzt keine Sondereffekte gibt, dann ist ja BlackRock oder auch andere Asset Manager sind dann also die Profiteure von dieser Entwicklung. Also das hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn die BlackRock-Zahlen schlecht ausgefallen wären. Assets under Management haben sie jetzt 10,6 Billionen US-Dollar. Das ist ein Rekord und 13% mehr, als sie im Vorjahresquartal hatten. Sie haben ihre Marge gesteigert, sind jetzt bei einer operativen Marge von 35,7%. Da sind nochmal 1,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr oben drauf gekommen. Und sie haben auch ihren Gewinn pro Aktie gesteigert um 12%. Aber was eigentlich so richtig interessant war, war das Statement, was Larry Fink, also der CEO von BlackRock, zusätzlich mit herausgegeben hat. Und zwar hat er gesagt, also Private Markets, das ist unser größter Wachstumstreiber oder einer der größten Wachstumstreiber. Und also das halt dieses Public Markets Geschäft, also das Geschäft mit den Börsenprodukten und so weiter, abgesehen jetzt von den ETFs, nicht mehr so viel Potenzial bieten, also zumindest in puncto Margen. Und das ist ja logisch, wenn man sich jetzt mal so iShares ETFs anschaut, was haben die für eine durchschnittliche Total Expense Ratio? 0,4, vielleicht 0,5%. Und insofern ist das natürlich kein margenstarkes Geschäft. Aber wahrscheinlich auch die klassischen Fonds, die BlackRock ja auch hat, sind wahrscheinlich jetzt auch nicht der große Wachstumstreiber, der also die großen Cashflows in den nächsten Jahren BlackRock in die Kassen spülen wird. Und da hat BlackRock jetzt gesagt, also Private Markets, Private Equity, Infrastrukturinvestments, Venture Capital und so weiter, das ist unser Wachstumstreiber Nummer eins in den nächsten Jahren. Sie haben da schon einen Infrastrukturfonds gekauft, sie legen eine Private Markets Plattform auf, sind dabei, die auszurollen und haben auch schon die Übernahme von Preqin, wird es, glaube ich, gesprochen, über die Bühne gebracht. Das ist ein führender Anbieter von Daten für private Märkte. Also das heißt, sie geben da ordentlich Gas. Und insofern gebe ich jetzt meine Frage an euch weiter. Ist das the next big thing, Private Markets Investments? Was denkt ihr?
Also ich kann sagen, ich denke, dass das gerade BlackRock, aber auch andere, hatte ich mich jüngst beschäftigt, KKR, also Kohlberg, Kravis, Roberts und die großen Private Equity Buden, sage ich mal, die sehen alle Private Markets, also Private Equity, Private Debt, als riesen Zukunftsvision. im Privatanlegermarkt. Und meine Theorie dahinter ist, dass jeder institutionelle Investor auf der Welt wahrscheinlich bis zur Oberkante investiert ist in Private Equity und jetzt ein neues Wachstumsfeld erschlossen werden muss. Und das sind halt Privatleute, Privatanleger, die jetzt nicht 5 Millionen Euro haben oder 5 Millionen Dollar, um normalerweise zu investieren, sondern wo man das herunterbricht. Ich muss sagen, man muss dem Produkt, oder ich würde dem Produkt natürlich erstmal eine Chance geben. Wie du richtig sagst, Timo, auch die Gebühren bei ETFs. Wir hatten auch in früheren Folgen ja Kampfpreise schon von Amundi mit 0,07% und State Street und wie sie alle heißen. Also da verdienst du eigentlich nur noch an der Riesenmasse. Und natürlich braucht es jetzt neue Produkte, die auch eine interessante Marge haben. Die Frage ist halt, die Finanzbranche ist am besten darin, Stories zu erzählen. Und da werden bestimmt tolle Stories kommen, wie man auch in Infrastrukturprojekte investieren kann und so weiter. Die Frage wird einfach am Ende sein, ob die Rendite, die dann rauskommt, nach diesen höheren Kosten, weil du im Private Equity Bereich ja eine Menge an Privatanlegern mit relativ kleinen Investitionssummen da auch verwalten musst, das lässt die Kosten steigen, ob da am Ende jetzt wirklich eine Rendite rauskommt, die jetzt deutlich auch mal ein MSCI World schlägt oder nicht, wie die Volatilitäten des Produktes sind. Und dann, finde ich, kann man es beurteilen. Also ich finde es erstmal positiv, dass es einfach eine neue Produktpalette jetzt gibt. Aber wie gesagt, man muss auf die Kosten schauen und was dann hinten unterm Strich rauskommt. Und ich denke, das werden wir nicht jetzt können und nicht in einem Jahr, sondern wahrscheinlich mal in 3 Jahren sagen, okay, jetzt haben wir mal ein Gefühl für Kosten und so ein halbwegs Gefühl für eine Rendite. Also ich bin dem gegenüber offen. Ob es das nächste große Ding wird, werden wir sehen. Ich könnte mir auch denken, dass viele Privatanleger sagen, naja, da habe ich gar nicht das Kapital dafür, weil noch eine Beimischung jetzt von dieser Anlageklasse macht wahrscheinlich auch erst Sinn ab einem gewissen Niveau oder Depot von 50.000 Euro oder 100.000. Aber ich stehe dem sehr positiv, sehr offen einfach mal gegenüber und warte mal so ab, was da so kommt.
Ich sehe es gar nicht als, dass die jetzt unbedingt auf den Privatanleger damit abzielen. Ich habe das eher so verstanden bei BlackRock, dass die erstmal sagen, okay, das wird so quasi unser Insti-Geschäft nochmal ein bisschen Rückenwind geben, höhere Margen, interessantere Projekte für die und natürlich höchstwahrscheinlich wird, also über diese LTIFs-Initiative, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, können wir gerne auch nochmal in anderen Folgen aufgreifen und vertiefen, dass da halt jetzt also auch leicht zugänglich Produkte für den Privatanleger geschnürt werden können, aber ich bin mir nicht sicher, ob BlackRock da tatsächlich der Vorreiter sein möchte. I don't know.
Ja, also KKR hatte neulich gesagt, dass in den nächsten Jahren jeder dritte Euro aus dem Privatanlegersegment kommen wird in diesem Private Equity Bereich. Und bei BlackRock, wie vorhin, also ich wiederhole mich nur nochmal, ich bin skeptisch, ob du noch irgendeinen Insti findest, der nicht das Depot randvoll hat mit Private Equity, weil das so ein Riesenhype in letzter Zeit war. Aber wie gesagt, ich lasse mich da überraschen, ob BlackRock da die Insti-Gemeinde nochmal mehr erschließen kann und wie es jetzt bei den Privatanlegern einfach weitergeht, die da dann auch in neue Produkte in den nächsten Jahren investieren werden können.
Ich bin auch noch relativ offen. Das gab es schon mal, dürfen wir nicht vergessen. Das ist also nicht the next big thing, sondern ja Mist, mit den Produkten, die wir da haben, verdienen wir nur überschaubar. Also in den 90ern, weil es bei uns ja auch steuerlich gefördert war, in den 2000ern gab es Fonds auf Flugzeuge, nicht nur auf Immobilien, auf Flugzeuge, auf ganz konkrete Immobilienprojekte in den USA, auf Holz in Südamerika und. Die sind so ein bisschen in Verruf geraten. Zum einen, weil die Leute weniger geschlossene Fonds mochten als früher und zum anderen, weil es einfach viel teurer ist. Das heißt also, du musst ja, wenn du die Nachsteuerrendite anschaust, seitdem das eben nicht mehr steuerlich gefördert war, diese Filmfonds und so weiter, da konnte man eben 100% Verlustvortrag erstmal nutzen, auch in Deutschland. War ganz, ganz viel Mist und gab nachher auch ganz viel Ärger, weil bei einigen die Gewinnerzielungsabsicht da in Abrede gestellt wurde seitens des Finanzamts. Und dann, ich war selber so mal in so einem Filmfonds drin. Das war.
Also, du bist Produzent
ganz lange gedauert.
Von irgendeinem Film? Du bist Produzent?
Nee, das waren so diese Victory, hieß, glaube ich, die Firma damals. Die hat den Filmfonds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 aufgelegt. Und wenn man jung ist, dann denkt man, das muss ich mal machen. Wenn man älter wird, merkt man, das muss man keinesfalls machen. Aber die 100%, damals wurden Trading-Gewinne ganz normal per Einkommensteuer versteuert. Das war meine steuerliche Situation. Und ja, da dachte ich, das ist aber viel. Und 100% Verlustvortrag ist ja schon mal gut. Was kann da schiefgehen? Es kann schiefgehen, dass das ganze Ding Totalverlust wird, wurde es, und dass ihr die steuerliche Erstattung dann auch noch seitens des Finanzamts streitig gemacht wurde. Und dann macht es gar keinen Sinn. Also, all diese Fonds gab es schon mal. Und letztlich ist das auch, der Private konnte sich dann beteiligen an solchen Projekten, die eben nicht börsennotiert sind. Und von daher finde ich es aus Sicht von BlackRock, sofern das in die Richtung geht, nachvollziehbar. Denn da waren Agio drauf, da waren Bearbeitungsgebühren drauf und. Also es war ein lukrativeres Geschäft. Und unter dem Aspekt, wenn es nur teilweise gelänge, müsste man sagen, die Produkte, Stand jetzt sehr pauschal, braucht man vielleicht nicht. Es sei denn, du kommst wirklich in spannende Bereiche rein, die dir ansonsten verschlossen sind. Für BlackRock könnte es ganz interessant sein und ich halte den Wert gerade für Dividendenanleger auch für einen ganz spannenden. Also seit 14 Jahren, glaube ich, in Folge haben sie jetzt die Dividende erhöht. Sie haben eine Ausschüttungsquote von 50%. Sie haben, glaube ich, allein in den letzten Jahren ist die Dividende nicht spektakulär, aber um 14% erhöht worden. Also das ist für einen Dividendenanleger ganz interessanter Wert und auch einigermaßen konservativ, weil sie eben über alle Assetklassen hinweg da verteilt sind. Und das Geschäft wird es noch ziemlich lange geben, dass jetzt die Neo-Anbieter aus allen, die Fintech-Anbieter, BlackRock jetzt komplett das Wasser abgraben. Das steht momentan noch nicht zu befürchten.
Kurze Unterbrechung, aber es ist super wichtig, denn wenn ihr wissen wollt, ob Nvidia ein Kauf ist, wie es bei Tesla weitergeht, was VW so als Aktie in den nächsten Monaten machen wird, ob Lithium ein Comeback feiern wird, wie Uran weiterhin sich entwickeln wird und vor allem, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir mal wieder einen Gast einladen, dann lasst unbedingt ein Abo hier vom Kanal da, denn diejenigen, die ein Abo haben, werden natürlich als Erste informiert. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter.
Ich habe hier gerade mal so ein bisschen Recherche betrieben, parallel nach den Victory-Filmen, weil ich jetzt wissen will, welche Filme du da mit deinem Geld produziert hast. Irgend so ein Uwe Boll-Horrorfilm oder so.
Dass du das kennst, ganz hervorragend. Das war so richtige B-Ware, aber sie sind, glaube ich, produziert worden für unter 1 Million. Und wenn die dann 14 Millionen einspielen, Mann, war das ein Schund. Also
Das wäre so geil, wenn das stehen würde in irgendeinem Uwe Boll-Fonds Executive Producer Lars Erichsen. Ich würde so feiern. Den Film würde ich gucken. Wirklich. Den würde ich gucken.
Ja, also, nee. Was ich aus der Phase immer noch habe, ist auch noch ein Windpark-Fonds. Ging so.
Sei froh, dass die Schiffe an dir vorbeigezogen sind.
Damals gab es ja noch die Schiffe. Hatte ich auch, aber sind beide sehr gut gelaufen.
Da hattest du aber Glück. Also da gab es viel, viel Schindluder damit, mit diesen ganzen Verpackungen.
Weiß noch einer von euch, wie das mit dem Dortmunder Stadion gelaufen ist? Signal Iduna Park heißt das heute. Ich glaube, damals hieß es noch ganz normal Westfalenstadion. Da gab es auch einen Fonds drauf. Nee?
Keine Ahnung. So weit geht meine Liebe zum Fußball dann auch nicht.
Ja, ist so.
Also wenn der HSV natürlich nach Geld fragt, dann bin ich da. Die rufen immer erst bei Kühne an und wenn der sagt, nee, ich habe schon genug, dann rufen sie bei mir an.
Die rufen doch immer erst die Räder an in Hamburg. Die haben immer mal ein bisschen was übrig für einen neuen Spieler. Gerade jetzt, wo es gut läuft.
Jetzt unterhalten wir uns beide über Fußball. Hallo, Davy Selke ist ein... Das geht durch die Decke dieses Jahr.
Mit gut läuft, meinte ich die Räder. Aber du kannst natürlich auch auf Fußball beziehen. Ich würde nie mit dir eine Fußballdiskussion starten. Da unterliege ich schon in der ersten Minute.
Boss-Move. Ja, okay. Boss-Move.
Hörerfrage von Roy. Lass uns mal zur Jumia. Er fragt, was halten wir davon? Was halten wir denn davon?
Genau, die Jumia ist eine Aktie, die hatte ich länger nicht mehr so auf dem Radar. Es wird ja immer gerne verkauft als das Amazon Afrikas. Und das Unternehmen ist also nennen wir es mal E-Commerce-Anbieter, also wirklich wie eine Art Amazon und ist in 13 afrikanischen Ländern aktiv. Wurde 2012 in Lagos natürlich, in Nigeria gegründet und ging 2019 an der New York Stock Exchange an die Börse. Und die Aktie hat in diesem Jahr, und ich könnte mir mal denken, dass daher auch die Hörerfrage kommt, 300% an Wert zugelegt, ist allerdings immer noch deutlich günstiger als so zum Corona-Hype, also als die Lockdowns waren und man dachte, jetzt bleiben die Lockdowns mehr oder weniger für immer und E-Commerce, das wird das neue große Ding. Da war die Aktie also sogar trotz des Runs in diesem Jahr nochmal fünfmal teurer als jetzt aktuell. Wenn wir mal auf die Zahlen gucken, Umsatz 2022 208 Millionen, 2023 173 Millionen. Das heißt, wir sehen, hier ist der Umsatz sogar zurückgegangen in einem Wachstumsgeschäft mit E-Commerce. Das also mal am Rande. 2024 werden wieder 187 Millionen erwartet. Das EBIT 2022 massiv negativ, über 200 Millionen minus. 2073 fast 70 Millionen minus und erst 2026 wird erwartet, dass da überhaupt mal eine schwarze Zahl rauskommt. Also ich muss sagen, Free Cashflow brauchen wir gar nicht reden aktuell, ist auch super negativ. Das Unternehmen ist halt E-Commerce Afrika, also das impliziert schon mal hohe Risiken. Größter Markt aktuell ist auch Nigeria. Da sind große Währungsprobleme, auch mit der nigerianischen Naira, dass das Unternehmen dadurch also auch ebenfalls Verluste macht. Und ich für meinen Teil muss jetzt ganz klar sagen, so die Story klingt interessant von so einem Unternehmen und wir werden das nächste Amazon Afrikas. Aber wenn es in Afrika oder in gewissen afrikanischen Ländern richtig viel zu verdienen gibt, gerade im E-Commerce-Bereich oder wo auch immer, dann wird Amazon selber dahin gehen und den gesamten Markt mit der Marktmacht, mit der Marktkapitalisierung, mit dem Cash, mit dem Know-how, was sie haben, mit dem Netzwerk, alleine aufrollen. Also deswegen, ich habe die Aktie nicht, ich würde sie auch nicht kaufen. Ich würde bei solchen Stories eher Abstand nehmen und sagen, wenn, dann kaufe ich das Original und das ist Amazon. Und wenn die halt in Afrika aktuell, ich glaube in Ägypten haben sie gerade Markteintritt und machen hier auch einige Streite. Also wenn sie da Länder erkennen, wo einfach Geld zu verdienen ist, dann fließt das mir als klassischem Amazon-Aktionär auch zu, als dass ich jetzt auf ein hochspekulatives Emerging Markets Investment reingehe. Also kurzum, für mich wäre die Aktie nichts. Das mal meine klare Meinung. Habt ihr da was dazu noch zu sagen? Gegenmeinungen gerne.
Also obwohl ich vor 2 Jahren in Lagos war, das war allerdings in Portugal, habe ich keine echte Afrika-Expertise. Ich habe es versucht. Für diejenigen, die uns jetzt hören, halte ich gerade ein Buch hoch. Das heißt Investieren in Afrika und ist von Hartmut Sieper, ist schon ein paar Jahre alt. Warum? Weil immer mal wieder, also Afrika ist ja es ist tragisch, voller Rohstoffe, aber eben auch voller politischer Instabilität und massiv ausgebeutet, nicht nur von China, auch von uns. Aber dennoch ist es natürlich ein interessanter Investmentmarkt, dachte ich. Das war der Einstieg. Ich habe dann noch ein anderes Buch gelesen dazu und habe dann entschieden, ich halte mich unter fundamentalen Aspekten aus rein afrikanischen Investments raus, weil ja, es war sehr interessant zu lesen, aber das Fazit war für mich, es bleibt wahnsinnig viel Blackbox. Ich bin von einem Expertenstatus selbst nach diesen 2 Büchern weit entfernt gewesen. Und deswegen findet Afrika mal abseits von Rohstoffwerten, wo ich ja quasi automatisch diesen Kontinent mit drin habe und vielleicht von einigen Unternehmen, die da Unilever zum Beispiel ist auch zum Teil in Afrika unterwegs, Total Energies ebenfalls. Aber diese direkten Investments, das ist mir zu heiß, weil ich kann es nicht so richtig durchdringen. Ich kann es nicht beurteilen. Das heißt, ich kann auch bei dem Wert wenig sagen. Was mich aber eben auch erstmal abgeschreckt hat, ist, dass die Kombination E-Commerce mit, wann sind sie an die Börse gekommen, mit noch mindestens 2 Jahre defizitär. Das wird in einer Welt, in der Zinsen wieder spielen, vermutlich immer mit einem gewissen Malus belegt werden. Und in dem Fall dann vermutlich mit einem mehrfachen Malus. Also lasse ich die Finger von der Aktie.
Und Lars, du hast gut gesagt, sorry Timo, ich bin gleich fertig. Afrika ist halt auch ein schwieriger Markt. Es gibt jetzt nicht viele Unternehmen, die da tätig sind, also reine Afrika-Plays, wie man so schön sagt. Es gibt kaum ETFs. Du kannst mal ein bisschen Südafrika kaufen, dann hast du aber auch nicht den Kontinent. Also Afrika, muss ich sagen, ich bin ja ein riesen ETF-Fan. Aber das ist so ein Markt und es gibt ganz wenige spezialisierte, aktive Afrika-Fonds, die teilweise auch gut laufen, wo ich einen so gerade ein bisschen beobachte, ob ich da mal investiere, also als spekulative Beimischung. Aber Afrika wäre für mich jetzt ein Markt, wo ich auf einen aktiven, erfahrenen Fondsmanager setzen würde, der auch an den einzelnen Länderbörsen entsprechend investiert. Weil da bin ich überzeugt, hast du noch einen Vorteil als Fondsmanager, weil der Markt eben so unerschlossen ist. In USA jetzt einen aktiven Fondsmanager zu suchen, halte ich schwierig, weil der Markt halt super effizient ist. Also das mal nur am Rande.
Ist aber eben auch brutal klein. Das ist ja das Problem, was börsennotierte Unternehmen angeht. Wenn man da irgendwas sieht, dann ist ein Großteil eigentlich Südafrika, weil da dann eben die Rohstoffunternehmen sind und so weiter. Da hast du aber dann eben wieder die Schwäche, die häufig vorherrschende Schwäche des Rand. Ein bisschen Marokko, ein bisschen Tunesien. Ansonsten ist das eben ein noch recht junger Aktienmarkt und hinsichtlich der Marktkapitalisierung, ein großer Fonds könnte da gar nicht investieren.
Ganz genau.
Also zumindest nicht, wenn er dann gleich eine Stimmrechtsmehrheit haben möchte. Das macht's wirklich schwierig.
Und jeder, der da drauf schaut und sagt, okay, aber das ist ja eine Aktie, die irgendwie ein paar 100% gestiegen ist in den letzten Wochen, Monaten. Naja, aber eigentlich, also Lars, korrigier mich, aber eigentlich ist das ja jetzt gerade nur im langfristigen, also so, soweit man hier von Langfristigkeit sprechen kann, die sind ja noch nicht so lange an der Börse, ist das ja eigentlich nur eine Bärenmarkt-Rallye. Das könnte ja auch ganz schnell wieder in die andere Richtung abverkauft werden, oder?
Ja, definitiv. Sicherlich ist hier ein bisschen die Aussicht auf irgendwann mal sinkende Zinsen mit reingeflossen. Vielleicht auch, das muss man ja eben auch sagen, das ist ja eine oberflächliche Betrechnung. Vielleicht gibt es auch fundamentale Entwicklungen. Ich bin auf der Webseite gewesen, das ist eigentlich, die haben eine ganz interessante Präsentation, kann man sich anschauen. Aber ich kann hier einfach keine Informationen erhalten, die für mich dann ein klares Bild ergeben, warum ich dort kaufen sollte. Das fällt mir dann viel leichter, wenn ich auf eine Historie von Gewinnen schaue, die dann vielleicht aus bestimmten Gründen mal wieder gefallen sind. Aber hier gibt es keine Historie von Gewinnen. Es gab noch nie die Profitabilität. Von daher, das kann ein Riesending werden. Keine Frage, aber ich kann es eben nicht sehen. Und ich kann es vermutlich dann auch erst entdecken, wenn es soweit ist. Ich glaube, dass es ein Markt ist, den alle anderen, auch E-Commerce sowieso, also um da neben Amazon und vielleicht dann in China noch den entsprechenden Pendants zu sagen, Mensch, da setze ich jetzt drauf. Tja, schaut mal an, was mit den Apothekenaktien passiert ist. So, dann sagen die, okay, wir bieten das jetzt mit an und schon geht es da aber kräftig runter. Also E-Commerce ist echt ein hartes Business.
Ja, Word, würde ich auch sagen. Aber das ETF-Business ist auch nicht so leicht, denn, wie vorhin schon angesprochen, sind die Margen dort nicht brutal hoch. Es ist halt ein Geschäft, was sehr, sehr stark auf stetige Mittelzuflüsse angewiesen ist, also zumindest aus ETF-Anbieter-Sicht. Und da gab es jetzt Zahlen fürs zweite Quartal, also zumindest für Europa. Wie läuft denn da so das ETF-Geschäft? Und tatsächlich gab es da eine kleine überraschende Entwicklung, und zwar dergestalt, dass der Top-2-Anbieter ein Name ist, den man vielleicht jetzt nicht immer sozusagen mit ETFs in Verbindung bringt und der tatsächlich auch aus Deutschland kommt. Aber ich fange jetzt an mit dem Top-1-Anbieter. Das ist BlackRock. Das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, dass halt der Branchenprimus auch die meisten Mittelzuflüsse erhalten hat hier in Europa. Überraschend ist höchstens in welchen ETF, weil normalerweise würde man ja denken so MSCI World oder MSCI Acquia, also quasi diese ganz breit diversifizierten Welt-ETFs, da fließt das meiste Kapital rein. Aber Pustekuchen, es war der iShares Core S&P 500. Das ist, ja, also zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob euch das jetzt irgendwie so tierisch überrascht, also Lars?
Also mich nicht. Ich meine, US-Aktien laufen. Ich hätte jetzt mir auch denken können, Nasdaq, aber man hört auf den getippt.
Also das ist der S&P 500 ist so ein Index, der hier in der Privatanleger-Community gar nicht so oft irgendwie mitdiskutiert oder gespielt wird oder wo man dauernd hört, also ja, es gibt keinen besseren Index. Also korrigiert mich, ich meine, schreibt es gerne in die Kommentare. Ist jetzt nur das Q2. Das ist nur das Q2. Also so. Das ist jetzt natürlich auch nicht so eine, ist nur eine kurzfristige Betrachtung. Aber jetzt kommen wir zu dem Wert, der mich überrascht hat, und zwar die DWS hat es in die Top 2 der Mittelzuflüsse reingeschafft. Also herzlichen Glückwunsch. Deutscher Anbieter. X-Trackers ist die Marke, die zur DWS gehört, also für alle, die das nicht wissen. Aber der ETF, mit dem sie es geschafft haben, I don't know, ob das die jetzt so happy macht, ob man dort wirklich die ganz großen Margen mit erzielen kann. Und zwar ist es der X-Trackers Euro Overnight Rate Swap ETF, also mit anderen Worten, ist es ein Geldmarkt-ETF.
Genau.
Und wenn da, ich glaube, Lars, du bist auch so ein Geldmarkt-ETF-Freund, ne? Wenn Lars dann da aus so einem Produkt mal, ja, um eine kleine Jumia-Position zu eröffnen, mal ein paar hundert Milliarden rauszieht, dann tut das natürlich auch weh als Anbieter.
Ja, wir haben das ja gemeinsam hier gemacht. Wir haben ja gemeinsam in der Folge und jeder, der dem nachgegangen wäre, hätte jetzt, weiß ich nicht, seit der Folge ungefähr 2,7% an Zinseinkünften gehabt. Wir haben ja gesagt, Kapital, was man nicht nutzt, das gehört jetzt einfach zinsbringend angelegt.
Genau.
Klar, davon, das haben nicht nur wir erzählt, sondern sinnvollerweise auch alle anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und klar, davon profitieren die. Jeder, der sein Geld eben nicht festlegen möchte, für den ist das ja auch ein Top-Produkt. Man muss die jetzt nicht unbedingt, also ich schätze mal, da haben nicht 15 Fondsmanager halt gesessen und gesagt, wie machen wir hier einen richtig geilen ETF für die Leute? Das ist natürlich recht simpel.
Ein Geldmarkt-ETF.
Aber hey, du kommst, Hauptsache du kommst ohne Gebühren rein und wieder raus und kriegst zwischendurch deine Zinsgutschriften. Und
ich glaube, der DWS ist es dann auch egal, wie sie ausweisen können, hey, wir haben bei den AUMs, also bei den Assets Under Management, haben wir zugelegt. Und da ist es denen, glaube ich, vollkommen wurscht, ob wir es mit einem Geldmarkt-ETF gemacht haben oder mit irgendwas anderem. Ich glaube, für die wäre es nur schöner, wenn sie vielleicht da irgendwie so ein Flaggschiff-Aktienfonds hätten. Also als ETF, den sie dann da halt irgendwie groß ins Schaufenster stellen könnten mit, oh, wir haben hier zig Milliarden Euro neues Geld mit diesem ETF reinbekommen, weil das ja dann Geld ist, was in der Tendenz ja auch viel länger in der Bilanz dann verbleibt oder nicht in der Bilanz, das ist falsch, es ist ja Sondervermögen, aber was dann halt in dem Produkt selber länger verbleibt und damit natürlich dann auch für den Steady Cashflow dann ganz gut ist. Dann war Vanguard auf Platz 4. Mit einem kurzfristigen US-Staatsanleihen-ETF und State Street, also Spider, hat sich auch gut geschlagen. Die waren auf Platz, habe ich jetzt Vanguard auf Platz 4 gesagt oder auf Platz 3? Ich habe 4 gesagt, ne?
Mhm.
Ja, war falsch. Vanguard war auf Platz 3 und State Street auf Platz 4. Und wer sich nicht so gut geschlagen hat, ist LGIM. Die sind so auf Themen-ETFs spezialisiert. Da ist wohl aufgrund des Trends, dass ESG aktuell nicht mehr so en vogue ist, wie das noch vor 2-3 Jahren war, haben die ein paar Mittelabflüsse hinnehmen müssen. Und auch WisdomTree. Das ist aber wieder ganz interessant, weil WisdomTree ist ja so spezialisiert auch auf so Edelmetall-ETCs, Kupfer-ETCs, Silber-ETCs. Ich habe tatsächlich einen von WisdomTree, dann so einen Silber-ETC. Und da sind Gelder in der Tendenz rausgeflossen, wo wir eigentlich sagen würden, ja, eigentlich so Silber und auch Kupfer, das ist ja etwas, was möglicherweise in den nächsten Jahren dann doch eher in der Tendenz ganz attraktiv wäre. Also
ich glaube, so langfristig sind die Leute da nicht. Also ich glaube, diese Zu- und Abflüsse werden im Wesentlichen die Spitzen da auch dominiert durch
spekulatives Kapital.
Ja, wobei bei den ETCs, das wäre mal ganz interessant, müssen wir mal gucken, was die durchschnittliche Haltedauer eines Silber-ETCs ist. Das würde mich selber mal interessieren, ob die Leute das als in Deutschland vermutlich viel, viel länger als oder kürzer vielmehr als in den USA, weil ich glaube, viele deutsche Anleger sagen, ja, wenn ich es so lange habe, dann muss ich es auch haben. Also ich glaube, die Liebe für physischen Besitz ist hier recht hoch. Ich könnte mir vorstellen, international sagen sich viele, ob ich jetzt ein ETC nehme oder ob ich mir jetzt die Unzen kaufe, was soll's. Aber wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, die wollen es dann physisch haben. Aber wäre mal interessant, die durchschnittliche Haltedauer.
Sebastian, wie lange ist deine Haltedauer schon?
Ich habe ja keine ETCs. Ich bin ja im physischen Bereich.
Nur physisch? Okay.
Nur physisch. Edelmetalle nur physisch. Das ist die goldene Regel.
Okay.
Aber ich stimme Lars zu und ich wollte fast schon widersprechen. Wer ETCs kauft und gerade bei Silber, und Silber ist ja wirklich hochvolatil, und wenn du es kaufst, macht es auch einfach lange gar nichts. Und wenn du schon mal physisch hast und überzeugt bist, dann kannst du nicht einfach auf den Knopf drücken, selbst wenn du wolltest, sondern du müsstest es dann wirklich wieder zum Händler bringen. Also die physisch Investierten sind sicherlich länger drin, und beim ETC sagst du halt irgendwann, okay, ich habe die Schnauze voll und bist wieder raus. Also das ist ja auch für die Anbieter natürlich, du hast mal, wenn Hype ist, das ganze Geld drin und kannst Gebühren kassieren. Aber wenn es halt kein Hype mehr ist, dann gehen die Leute wieder raus. Und da ist natürlich iShares so groß und so dominant, weil wenn du natürlich in langfristigen Produkten auch im US-Aktienmarkt richtig viel Geld hast, kassierst du halt auch langfristig da die ganze Gebühr immer wieder mit. Wenn jetzt die Zinsen runtergehen, dann werden die Geldmarkt-ETFs bei der DWS auch nicht mehr gefragt sein irgendwann.
Hundertprozentig, ja. Sag mal, bei der Celsius Holding, ich weiß gar nicht, wer die Aktie mitgebracht hat.
Moi.
Lars, warst du das? Ja?
Mhm.
Ich habe da gerade mal auf den Chart geschaut. Also die sind jetzt unter Druck. Ich schätze mal, darum wird es gleich auch ein bisschen gehen. Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Das, was sich da 2024 ausgebildet hat als Charttechniker, ist das ein Doppeltop?
Du stellst Fragen. Jetzt muss ich mir auch noch, während wir hier sprechen, das ansehen.
Jetzt musst du dir auch noch die Aktie anschauen, die du mitgebracht hast, die Ausgabe. Du kannst dich hier durchschlawinern, gell? Wir reden jetzt ein bisschen so über die Aktie.
Ja, könnte man als, also die charttechnische Formation, ja, könnte man so sehen. Ja, gut, Timo, könnte man so sehen. Meine Herangehensweise, ich habe dieses Thema ja mitgebracht, nicht aufgrund der charttechnischen Ausgangssituation, sondern weil ich mir den Wert tatsächlich vor einigen Monaten angesehen habe. Da war er mir aber viel zu teuer und ich nehme mal vorweg, er ist auch hochspekulativ. Es geht um Energy Drinks. Ich habe weder diesen noch einen anderen Energy Drink in den letzten Mannschaftsfeier 2016 muss das gewesen sein. Seitdem habe ich keinen Wodka mehr getrunken, egal mit welchem Energy Drink. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie er schmeckt, muss aber gut angekommen sein, denn das Wachstum dieses Unternehmens ist brutal. Also sie sind year over year sind sie um über 80% gewachsen. Forward, also zukünftiges Wachstum fürs nächste Jahr soll bei fast 50% immer noch liegen. Und dann wird es im Laufe der Zeit sich wahrscheinlich abschwächen, aber immer noch im deutlich zweistelligen Bereich zwischen 20% und 30%. Das ist jetzt mal ein Blick in die Zukunft. Ja, am Ende wissen wir selber, wenn Energy Drinks verboten werden, dann wird das Wachstum wohl geringer ausfallen. Das erinnert so ein bisschen an die Story von Monster. Da hat ja dann Coca-Cola einen ziemlich großen Anteil genommen und die war eine enorme Erfolgsstory an der Börse. Da sind sie sicherlich noch in einem Frühstadium und deswegen ist das Ganze auch ein bisschen riskanter, zweifellos. Aber das Wachstum ist das Wachstum. Das ist nun mal brachial. Und ein KGV, das lag mal bei fast 100. Jetzt liegt es aufgrund des Kursverlaufes bei aktuell 47. Und ja, Marktkapitalisierung 11 Milliarden, also es ist kein Small Cap, über den wir hier sprechen. Und ich wollte es einfach mal mitbringen. Ich habe keine Position hier drin. Es gibt aktuell, es gab in der letzten Woche, glaube ich, im Wall Street Journal einen Artikel mal wieder darüber, wie ungesund Energy Drinks potenziell sind. Ich habe keinen Zweifel daran, wenn man den, das wird schon nicht gesund sein. Coca-Cola ist vermutlich auch nicht so richtig gesund. Ist halt überwiegend Zucker und da sind dann auch noch irgendwelche Wachmacher mehr drin. Kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich gucke nur auf die Aktie und ich weiß, dass das Zeug wie blöd von allen. Red Bull hat nicht nötig, an die Börse zu gehen, aber wird halt gekauft. Und ich dachte, ich bringe es mal mit, weil wenn wir hier eine Gegenbewegung sehen, dann wird die meines Erachtens recht heftig ausfallen. Momentan ist die Aktie allerdings in einem, sich praktisch halbiert innerhalb weniger Wochen. Von daher, auch hier habe ich mir mal so, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas zwischen 37 und knapp über 40 US-Dollar. Ist ja gar nicht mehr so viel, ist nur noch 20% tiefer. Ja, meine berühmten 20% tiefer. Dann würde ich sie mir mal anschauen und dann vielleicht mal eine kleine Risikowette hier eingehen. Habt ihr euch die Aktie angesehen?
Ich habe es mir angesehen, ich habe noch 2, 3 Ergänzungen, weil du auch sagst, KGV aktuell 47 wird sich bis 26 wahrscheinlich sogar nochmal halbieren auf um die KGV 27, 26. Also da zeigt sich, was da für Wachstum drin ist. Auch der Umsatz wird sich zwischen 23 und 26 mehr als verdoppeln und der Gewinn wird sich auch zwischen 23 und 26 um 130% steigern. Also da ist richtig was drin und natürlich, da haben wir auch mal wieder einen schönen Free Cashflow, der sich auch von 23 auf 26 fast verdreifachen wird. Also da wäre dann sogar auch Geld da, vielleicht mal eine Dividende zu bezahlen, Aktienrückkäufe oder was auch immer. Also ich muss sagen, du hast den Wert mitgebracht, deswegen habe ich mich jetzt mal mit dem beschäftigt. Finde ich jetzt, wenn ich einen Kompromiss machen muss, Chipotle spannender, aber ist kein schlechter Wert und keine schlechte Aktie. Also die Zahlen stimmen und da ist Wachstum definitiv dahinter.
Aber wir sind uns doch einig, dass in einem Jahr Celsius höher steht als Chipotle oder whatever.
Du meinst vom relativen Performance?
Absolute Performance. Einfach prozentual von heute in einem Jahr. Wer hat dann mehr zugelegt?
Nee.
Bayern. Nee. Das siehst du, das wollten wir doch eigentlich nur hören. Dass wir hier mal so ein Statement rausholen. Dass du natürlich hier den Mexikaner interessanter findest. Was soll man erwarten für jemanden, der 20% in Gold hat?
Aber ja. Ja, genau, genau.
Denn da sind ja, wie wir wissen, in Mexiko eine ganze Menge Goldminen.
sehr gut, genau. Ja, das ist der Grund, Lars, genau. Ja,
aber ich versuche jetzt nochmal ganz kurz zu eruieren, wie du auf diese, immer auf deine berühmten 20% tiefer kommst. Also in dem Falle würde ich tippen, weil da war ja mal eine Kurslücke zur Oberseite und die sollte jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr geschlossen werden unter den 40, was ist denn das hier, Dollar ist das, bin ich hier, ja, ich bin bei Dollar, weil dann gibt es weiteren Abwärtsdruck. Ist das korrekt, Lars?
Versuchst du hier in den Podcast-Ausgaben hier mir so eine charttechnische Ausbildung auszuleiern?
Ja. Hallo?
Ja. Das ist keine Dienstleistung, die ich anbiete. Ja. Kauf doch einfach Boss und sei zufrieden. Ach so, nee, Quatsch. Lass das. Timo, das ist grundsätzlich richtig. Und es ist allerdings, also offene Kurslücken sind Unterstützung. Und darüber hinaus haben wir, diejenigen, die schon länger bei mir im Kanal dabei sind, wissen das, dass es die ganz große Grenze gibt, der Mega-Zaun schlechthin, so groß wie der Zaun zu Mexiko zwischen Bullen- und Bärenlager. Und das ist 61,8er Retracement. Das ist auch ziemlich genau auf dem Niveau. Und von daher, ich möchte nicht, dass die Aktie da runterfällt, dann ist jegliches Aufwärtsmomentum dahin. Und bei all denen, ich weiß, ganz viel regt sich immer, oh Gott, 61, als ob das irgendwie eine Rolle spielen würde. Tausendfach, wirklich tausendfach, nehmt euch jeden Chart, den ihr wollt, unterhalb des 61,8er Retracements dümpelt alles nur so dahin. Das ist wirklich eine wertvolle Marke und ich schenke euch diese Marke für die eigene Verwendung.
Herzlichen Dank. Ich nehme sie auf jeden Fall an. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, eben war ja noch die Frage Chipotle oder Celsius. Sorry, Sebastian, ich glaube, ich wäre eher bei Celsius. Also nicht, weil das irgendwie auch so ein tolles Geschäft ist. Also bei mir steht übrigens kein Monster Beverage, kein Celsius-Gedöns, sondern hier steht eine ganz schnöde Cola. Und aber das liegt eher daran, weil ich mit diesem Fastfood-Geschäft sowieso jetzt nicht so was anfangen kann. Und das dann wirklich, also diese Energy-Drink-Aktien, die laufen halt, also wenn die einmal laufen, dann laufen die wirklich brutal. Also als hätten die sich wirklich 3 Red Bulls oder so reingekippt, dann
schießen
die wirklich ab.
Aber man muss sagen, du tust Sebastian damit einen Gefallen. Er mag dieses Einzelgänger-Ding. Ich habe ihn schon an der Supermarktkasse gesehen, die war geschlossen und alle haben gesagt, die ist geschlossen. Hat er gesagt, noch.
Dann haben sie ihn gehört. Ihr werdet schon sehen, ich hab recht. Ich habe recht.
Der Bahn. Ich stehe antizyklisch an.
Mache ich manchmal sogar, ja. Weißt du, du weißt doch, wenn die Schlangen so lange sind, Und
du bist der
für Antizyklik. Kasse. Genau. Im DM haben die sogar eine Klingel. Das finde ich noch charmanter. Da musst du nicht rumschreien.
Ja. Sag mal, Sebastian.
Manchmal gehe ich rein und klingel einfach nur und dann gehe ich wieder raus. Ja, sehr schön. Ich kann mir so gut vorstellen. Herrlich. Make my day.
Also, Sebastian, wenn man dich an einer geschlossenen Supermarktkasse stehen sieht, ist das ein gutes oder ein böses Omen für die Märkte?
Ja, das ist die Frage. Also heute haben wir den Tag der perfekten Überleitungen hier. Letztes Thema hatte ich mitgebracht, ein böses Omen. Würde ich mal alles jetzt verorten, was ich gleich sage, im Bereich interessantes Wissen. Aber weil es gerade wieder aufgepoppt ist, gerade in USA und hier teilweise. Es gibt an den Finanzmärkten, ich schätze mal, Lars kennst, Timo, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das sogenannte Hindenburg-Omen. Und das ist benannt nach dem Hindenburg-Desaster vom 6. Mai 1937. Und dieses Omen wurde von einem amerikanischen Mathematiker Jim Meeker, er ist 2014 verstorben, entwickelt. Und er war, wie gesagt, Mathematiker, aber gar nicht groß finanzaffin, hat sich aber dann rein mit Daten und Zahlen beschäftigt und hat dieses Hindenburg-Omen entworfen. Dieses Omen muss 5 Bedingungen erfüllen, damit es eintritt. Die erste Bedingung ist, dass der McClellan-Oszillator, das heißt, die Charttechniker werden ihn kennen, das ist eine Art Indikator für die Marktbreite, kann sich jeder mal beschäftigen, der muss im Minus sein. Dann ist es so, dass der 10 Wochen gleitende Durchschnitt an der New York Stock Exchange und der Vergleichsindex für dieses Omen wird immer über den New York Stock Exchange Composite Index, das heißt, es sind alle Aktien, die an der New York Stock Exchange notiert sind, gebildet. Also muss der 10 Wochen gleitende Durchschnitt auf diesen New York Stock Exchange Composite Index am Steigen sein. Dann, jetzt wird es ein bisschen technisch, muss die Anzahl der neuen 52 Wochen Hochs höher als 2,2% aller Aktien an der New York Stock Exchange sein. Kleines Beispiel, angenommen an der New York Stock Exchange wären 1000 Aktien, müssen also über 22 Aktien ein neues Hoch erreichen, damit diese Bedingung erfüllt ist. Gleiches gilt dafür, dass über 2,2% der Aktien ein neues 52-Wochen-Tief erreichen müssen. Also selbes Beispiel wie gerade, 1000 Aktien sind dort notiert, über 22 Aktien müssten ein neues 52-Wochen-Tief erreichen. Und dann letzte und fünfte Bedingung, die Anzahl der Aktien mit neuen Hochs darf nur maximal doppelt so hoch sein wie die Anzahl mit neuen Tiefs. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Dafür gibt es mittlerweile Modelle, die das automatisch ausrechnen. Und genau so ein Hindenburg-Omen wurde vor ein paar Tagen erreicht. Und dann ging in den Medien wieder um, gerade im amerikanischen Bereich, aber ich habe es auch im deutschsprachigen Raum etwas gesehen, dass jetzt dieses Hindenburg-Omen getriggert wurde und dass das ja was Negatives sei. Und da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, man kann sich aber auch mit dem Omen ein bisschen statistisch mal beschäftigen, ein solches Signal ist nichts wert, da passiert gar nichts. Aber wenn so ein Signal gehäuft auftritt, das hatten wir beispielsweise kurz vorm Corona-Crash und das hatten wir 2022 kurz vor der Korrektur, dann ist das, ich würde nicht sagen Timing-Indikator, dafür ist es zu schlecht, aber es ist ein Hinweis, dass man sagt, okay, es könnte an den Märkten jetzt wirklich mal nach unten gehen, vielleicht halte ich ein bisschen Cash bereit und schaue die ein oder andere Aktie an, die ich gerne mal kaufen wollen würde. Also von daher, so ein Hindenburg-Omen aktuell einzeln gesehen, isoliert gesehen, ist nichts wert, aber wenn wir jetzt in den nächsten Tagen und ein, zwei Wochen mehrere davon bekommen, dann könnte es sein, dass wir zumindest mal in eine Marktkorrektur reinlaufen, die dann ja wieder tolle Nachkaufchancen eröffnet wurde. Also das mal ein bisschen Statistikwissen noch am Ende. Habt ihr euch mit dem Omen mal jemals beschäftigt oder nachgehandelt oder Haken dran und brauche ich nicht?
Also, wenn es schon sowas, ja, ist natürlich ja wieder schon ein Video zugemacht, weil das ist ja gefundenes Fressen, weil das ja auch einen super Titel gibt. Ich muss sagen, meine Korrektur, ohne dass ich das jetzt das Hindenburg oben wegschieben möchte, die hat ja scheinbar begonnen. Ich habe ja gesagt, ich bin aufs Jahr sehr bullisch für, super langweilig, ich habe es oft gesagt, Chip und Halbleiter, ist super gelaufen im ersten Halbjahr, aber die sind ja kräftig unter die Räder gekommen in den letzten Tagen. Das kann und darf aus meiner Sicht durchaus auch mal ein paar Wochen jetzt ein bisschen ruppiger werden, weil ich glaube, dass die im zweiten Halbjahr sich dann nochmal wiederholen. Insofern, die ganz marktbreite Korrektur, momentan muss man ja sagen, hat der Markt wunderbar rausrotiert. Wir hatten, glaube ich, den Nasdaq 100 vorgestern 2,8%, gestern muss es gewesen sein. Also für uns gestern, wir nehmen wie immer, wann nehmen wir auf? Nee, wir nehmen heute am Donnerstag auf, genau.
Ausnahmsweise.
Genau, 2,8% im Minus, der DAX war 0,4% im Plus, also das ist ja Branchenrotation. Ich glaube, die Indizes werden ihre eigenen Korrekturen durchlaufen. Und das ist ja vielleicht sogar ganz spannend. Einige Werte bewegen sich dann in die richtige Richtung. Wer dann nur auf Halbleiter setzt, der spürt das natürlich gerade.
Naja, definitiv. Die ASML, ja, mal gucken, wie weit die ASML runterkommt. Das wäre mal so ein Titel, den packe ich mal schon mal auf die Agenda für eine der kommenden Episoden. Weil, ja, und alles wird interessant.
Wie angekündigt, wir haben ja schon gesagt, je näher wir dem Wahlkampf kommen, wir sind mittendrin, je näher wir dem November kommen, desto bunter wird es auch manchmal nachrichtengetrieben. Also als Trump gestern gesagt hat, Taiwan müsste eigentlich dafür bezahlen, dass wir sie beschützen. Und wir haben es auch immer gesagt, die Chip-Werte ist ja super, alles amerikanische Werte, aber das wird alles da produziert in Taiwan, auch Nvidia-Chips oder Grafikkarten. Tja, so schnell kann Mr. Trump dann auch mal den Markt so massiv unter Druck setzen. Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten immer mal erleben. Wahrscheinlich werden es vorübergehende Reaktionen sein, aber das könnte noch bunter werden.
Hundertprozentig.
Achso, dann haben wir auf jeden Fall in den kommenden Episoden auch wieder was zu besprechen. Leute, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch. Und habt noch eine gute Zeit. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.